Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die Geburtenrate in Deutschland, die liegt aktuell bei 1,4. Das heißt, im Schnitt bringt jede Frau 1,4 Kinder zur Welt. Da es hier im Land viel Migration von außen gibt, laufen wir zwar aktuell keine Gefahr auszusterben, aber global gesehen wären 1,4 zu wenig. 2,1 Kinder sollte im Schnitt jede Frau weltweit bekommen, um die Population stabil zu halten. Das gilt so als gängiges Maß in der Bevölkerungsforschung. Im Fachmagazin PLOS ONE ist jetzt aber eine Studie erschienen, die sagt, eigentlich müssten es sogar 2,7 Kinder je Frau sein. Wie sie auf diesen neuen Wert kommen, das habe ich mit Henrik Alexander Schubert besprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für demografische Forschung und er war nicht an der Studie beteiligt. Zunächst habe ich ihn aber gefragt, wie man denn nochmal auf die eigentlich übliche und recht krumme Zahl von 2,1 Kindern je Frau kommt.
Das ist erstmal ein Annäherungswert, weil 2,1 wird nicht akkurat sein für alle Länder dieser Welt. Letztendlich könnte man annehmen, okay, wir wollen uns doch nur selbst reproduzieren, dann würde doch ein Kind ausreichen. Aber wir wissen, dass ja vor allem die Reproduktion über Frauen läuft. Deswegen muss man auch noch mit einberechnen, dass nicht alle Geburten Frauen sind. Deswegen verrechnet man das noch mit dem Geschlechterverhältnis bei der Geburt.
Also Geschlechterverhältnis bei der Geburt ist, dass ja ungefähr die Hälfte auch Männer rauskommen.
Ungefähr, genau. Also ein bisschen mehr männliche Geburten als weibliche Geburten. Das ist auch eine Konstanz. Die Wert liegt so bei 105 Jungs pro 100 Mädchen. Das wird einerseits einberechnet und andererseits die Sterblichkeit natürlich. Also weil es reicht ja nicht aus, nur eine Geburtenrate von, sagen wir mal, 2 zu haben, wenn aber man nicht bis zum überhaupt zur Reproduktionsphase überlebt.
Aber so im Schnitt kommt man dann auf diese 2,1 Kinder pro Frau.
Genau, das ist die Annäherung.
So, aber jetzt diese neue Studie im PLOS ONE, die kommt auf den neuen Wert von 2,7 Kindern pro Frau, die notwendig wären, damit wir ja quasi nicht aussterben. Wie kommen die da drauf?
Was in dieser Studie gemacht wird, ist letztendlich, man nimmt diese Faktoren, die ich gerade eben schon genannt habe, vor allem das Geschlechterverhältnis und auch die Bevölkerungsgröße und dann simuliert man Werte. Die Simulation ist entscheidend, weil es gibt natürlich stochastische Schwankungen. Das heißt, wenn es mal wäre, ein Kind mehr geboren, mal ein Kind weniger, das sind einfach Fluktuationen. Die sind auf einer Bevölkerungsebene wie in Deutschland irrelevant. Weil die Fallzahl ist so hoch, da kann man stochastische Schwankungen ignorieren. Aber wenn man jetzt auf subnationaler Ebene schaut oder auch bei schrumpfenden Landbevölkerungen etc. oder bei Inselstaaten, dann können solche stochastischen Schwankungen schon eine Rolle spielen. Nichtsdestotrotz ist der Wert von 2,7 jetzt einfach ein Wert, der diese Schwankungen nach oben und unten reflektiert. Aber mathematisch korrekter ist die 2,1, weil sie wirklich die beiden Faktoren, die man berücksichtigen muss, Sterblichkeit und das Geschlechterverhältnis bei Geburt, besser reflektiert. Plus in der Demografie haben wir noch korrektere Maße, nämlich dass die Nettoreproduktionsrate, die wirklich angibt, okay, für das Mortalitätsgeschehen und für das Geschlechterverhältnis, wie wir es sehen in dem Land, wie groß ist die nächste Generation?
Wovon hängt denn allgemein so die Fertilitätsrate einer Gesellschaft ab? Es ist ja so die Regel, dass je besser es einem Land geht, desto weniger Kinder werden geboren. Gibt es noch andere Faktoren?
Genau, also ein Faktor ist strukturell. Wir können da auch einfach historisch auf Deutschland schauen. Vor 100 Jahren wurden deutlich mehr Kinder hier geboren als heutzutage. Das hat was mit der Industrialisierung oder Modernisierung zu tun. Das hat aber auch mit dem Zugang und der Effektivität von Verhütungsmitteln zu tun und auch mit normativem Wandel, der Einfluss der Kirche und des Glaubens auf das Verhalten. Da gibt es so eine kurze Formel, die den ersten demografischen Übergang erklärt. Ready, willing and able. Also man muss bereit sein, weniger Kinder zu bekommen, weil es vielleicht ökonomische Anreize gibt. Man muss willing sein, weil es normativ erlaubt ist. Und able, es müsste die Tools geben, also wie die Pille, die erfunden wurde in den 70ern, das war ein entscheidender Maß. Heutzutage sind eher andere Faktoren wie ein großer Faktor innerhalb von Europa, der die Unterschiede erklärt, ist ist Geschlechtergerechtigkeit, weil Frauen, die heutzutage gut ausgebildet sind und teilweise besser ausgebildet sind als Männer und erwerbstätig, geraten in den Konflikt, okay, kann man Kinder gebären oder will ich im Job bleiben? Und hier sind institutionelle Maßnahmen wichtig, wie Kinderbetreuung etc., aber auch kulturelle Veränderungen, wie dass der Mann im Haushalt vielleicht Teil der Betreuungsarbeit übernimmt. Das sind die strukturellen Faktoren. Aber wir haben natürlich auch noch eher subjektive Faktoren, wie Unsicherheiten bezüglich, die entstehen durch den Wohnungsmangel, findet man eine Wohnung, wie kann man in die Zukunft planen aufgrund von Schocks wie die Pandemie oder auch die Wirtschaftskrise in 2008, 2009, Klimawandel. Es gibt Studien, die nahelegen, dass wirklich solche die Berichterstattung, aber auch die Krisen selbst zu einer Verunsicherung führen und dass Leute ein bisschen sich die Frage stellen, okay, kann ich Kinder in diese Welt setzen? Kann ich für die nächsten Jahre planen, obwohl es gerade so viel passiert?
Sagt Henrik Alexander Schubert vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung über die Geburtenrate.